HR Info. Das Interview.
Mit Christoph Schelt. Sie ist sowas wie die Statthalterin der CSU in Berlin, die Chefin der CSU-Bundestagsabgeordneten, die sich Landesgruppe nennen. Sie ist ein politisches Urgestein. Grande Dame passt wohl besser zu Gerda Hasselfeld. In ihrer politischen Karriere hat die Niederbayerin viel erlebt, ist seit fast 30 Jahren im Bundestag, war zweimal Bundesministerin. Im Herbst soll Schluss sein mit der Politik, doch vorher gibt es noch einen Endspurt im Jahr der Bundestagswahl. Und dieses Jahr beginnt für die CSU-Landesgruppe morgen mit der traditionellen Klausurtagung. Zum letzten Mal geleitet von ihr, HR Info, das Interview mit Gerda Hasselfeld. Wie geht's Ihnen?
Danke, ich bin konzentriert und freue mich jetzt auf die Tagung.
Sie werden die morgen zum letzten Mal eröffnen und auch leiten dann. Diese Klausur, die setzt ja traditionell den Startpunkt in das politische Jahr. Für Sie persönlich wird das, so wollen Sie es selbst, das letzte Jahr in der aktiven Politik. Sie haben angekündigt, nach der Bundestagswahl im Herbst soll Schluss sein. Das wird jetzt aber kein langsames Rübergleiten in den Ruhestand, sondern eher ein Endspurt. Es geht in diesem Wahljahr ja nochmal um alles. Woher holen Sie da die Kraft, jetzt nochmal alles zu geben? Wie motivieren Sie sich da?
Ich habe politische Arbeit immer gerne gemacht. Meine Motivation kommt eigentlich immer und auch jetzt noch durch die Liebe zu den Menschen. Ich habe das große Glück, dass ich doch über Jahrzehnte schon für die Menschen in meiner Heimat arbeiten kann, dass ich bei wichtigen politischen Entscheidungen mit die Weichen stellen kann. Und das empfinde ich persönlich als großes Geschenk und deshalb mache ich es gerne und daraus ziehe ich auch meine Kraft.
Und ist der Akku auch voll genug für so einen anstrengenden Endspurt?
Ach ja, er muss voll genug sein und ich tue zumindest das, was ich tun kann, um ihn nicht austrocknen zu lassen.
Was denn zum Beispiel?
Ich habe ein relativ diszipliniertes Leben, einen guten Rückhalt, einen sehr guten Rückhalt in meiner Familie und kann mich voll auf die politische Arbeit konzentrieren. Versuche immer wieder auch kleine Auszeiten zu nehmen, zwar nicht in großem Ausmaß, es reicht oft schon ein halber Tag, um mich ein bisschen zu entspannen, habe wieder begonnen, Klavier zu spielen zum Beispiel, weil ich im sportlichen Bereich, das gebe ich gerne zu, nicht so meine Schwerpunkte habe.
Jetzt sind das in Deutschland gerade nicht ganz einfache Zeiten. Der Terror ist kurz vor Weihnachten in unser Land gekommen. Gleichzeitig vertrauen viele Menschen der parlamentarischen Demokratie und den Parteien nicht mehr so wie früher. Für die internationale Ebene, da spricht der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, heute von maximaler Unberechenbarkeit. Hätten Sie sich politisch einfachere Zeiten gewünscht, um abzutreten?
Nun, es hat nichts mit dem Abtreten zu tun. Aber in der Tat haben wir sehr, sehr unruhige Zeiten. Auch unsichere Zeiten in der Welt, in Europa. Und das bleibt vor den Grenzen unseres Landes nicht stehen. Aber da hilft es nicht zu jammern, sondern den Dingen entgegenzusehen und die anstehenden Aufgaben zu lösen. Da gibt es für all diese Aufgaben keine einfachen Antworten. Und deshalb ist auch die Gefahr, dass bei diesen schwierigen Themen und Aufgaben Populisten dann mit einfachen Antworten die Wähler gewinnen, natürlich groß. Unsere Aufgabe ist es aber, die richtigen Antworten zu geben und nicht nur einfache Antworten zu geben, sondern die richtigen Antworten zu geben. Und das ist natürlich etwas schwieriger.
Wie schwer fällt das denn, wenn man politisch Verantwortung trägt, aus dieser Betroffenheit, die wahrscheinlich ja auch Sie erstmal hatten nach dem Terroranschlag, das dann umzuwandeln in politisches Handeln, in konkrete Antworten, wie Sie sagen?
Man muss dann einfach umschalten, zumindest ich tue es, auf eine saubere Analyse des Problems, auf nüchterne Antworten, auf Diskussionen mit Fachleuten und versuchen aber trotzdem auch die Emotionen der Menschen nicht zu ignorieren, sondern sie mit in die politische Meinungsbildung einzubeziehen.
Jetzt hat dieser Anschlag ja auch eine Sicherheitsdebatte in Deutschland ausgelöst, die der CSU eher in die Hände spielt. Ist das auch zynisch, wenn man das Gefühl hat, dass so ein eigentlich schreckliches Ereignis die eigene Partei oder die Position der eigenen Partei vielleicht dann stärken könnte?
Also mein Mitgefühl gilt all jenen, die davon betroffen waren, den Opfern, den Angehörigen, aber auch jenen, die an diesem Tag mit auf dem Weihnachtsmarkt zum Beispiel waren und das alles auch noch hautnäher erlebt haben. Aber für die CSU war und für die Landesgruppe der CSU war dieser Anschlag in Berlin nicht ausschlaggebend dafür, dass wir das Thema innere Sicherheit so stark besetzen und zum Schwerpunkt unserer Tagung machen. Denn dies haben wir schon vor Monaten geplant. Die Gäste, die wir dazu eingeladen haben, zum Beispiel den Kommissar, den EU-Kommissar für innere Sicherheit oder den Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes, auch den bayerischen Innenminister. Diese Gäste haben wir nicht erst in den letzten Tagen eingeladen, sondern schon vor Monaten und haben das Thema innere Sicherheit, weil es ein Kernthema der Union und insbesondere der CSU ist, in den Mittelpunkt dieser Tagung gestellt.
Sprechen wir über die Tagung. Wir sind hier im Kloster Seeon. Morgen geht's los. Ein altes Benediktinerkloster auf einer malerischen Halbinsel im Klostersee. Wenn man hierher läuft, sieht man schon die zwei Zwiebeltürmchen beleuchtet. Das Chiemgau jetzt pünktlich zur Klausurtagung weiß eingeschneit. Also die schönen Fernsehbilder, die sind Ihnen morgen wieder sicher. Klausurtagung der Landesgruppe, das war ja für Jahrzehnte mit Wildbad Kreuth verbunden. Vom Geist von Kreuth war da immer die Rede. Das Wildbad, das wird jetzt zum Hotel umgebaut, deswegen können Sie da nicht mehr tagen. Dieser Geist von Kreuth, der hat ja nicht immer nur für Harmonie gesorgt. Das ist ja auch der Geist, der manchmal laut gepoltert hat, der sogar die Fraktionsgemeinschaft mit der Schwesterpartei mal aufkündigen wollte. Ist es überhaupt erstrebenswert, diesen Geist von Kreuth hierher nach Seeon mitzunehmen oder lassen Sie den lieber da?
Unterm Strich hat die Eigenständigkeit der CSU in der gemeinsamen Bundestagsfraktion und in vielen gemeinsamen Bundesregierungen der Union als Ganzes immer gut getan. Die CSU war immer, und ich habe auch das in den letzten Jahren meiner Führungstätigkeit immer so gehalten, Taktgeber und Impulsgeber für die Politik in Berlin und auch früher in Bonn, gerade auch mit den Klausurtagungen im Januar. Wir haben da manchmal auch für etwas Unruhe in der Union gesorgt. Und nicht nur in der Union, sondern auch im Land. Und wenn Sie aber die Beschlüsse der letzten Jahre sich nochmal vergegenwärtigen, dann wird deutlich, dass sich vieles von dem, was wir immer in den Klausurtagungen an Diskussionen angestoßen haben, an Forderungen aufgestellt haben, es hat sich dann auch wiedergefunden in entsprechenden Beschlüssen. Ich gebe zu, nicht alles. Manchmal haben wir auch zwei-, dreimal wiederholen müssen. Aber wir waren und sind Taktgeber. Und da halten wir auch so manche Diskussion innerhalb der Union zwischen CSU und CDU durchaus aus. Weil wir ein gemeinsames Wertefundament haben, haben wir aber es immer wieder geschafft, auch gemeinsam zu arbeiten.
Aber geht es Ihnen wirklich darum, diese Themen dann auch in konkrete Politik umzusetzen? Weil man kann schon den Eindruck gewinnen, dieses Ritual Winterklausur, das beginnt immer so zwischen den Jahren mit diversen Papieren, die in die Öffentlichkeit gebracht werden. Die sind meistens relativ provokant formuliert. Die sorgen für viel Aufmerksamkeit, auch in einer nachrichtenschwachen Zeit. Also die Aufmerksamkeit ist der CSU da immer sicher. Die schönen Fernsehbilder auch morgen wahrscheinlich wieder. Wie wichtig ist es dann tatsächlich auch das, was danach kommt, das dann noch konkret in Politik zu fassen?
Das ist sogar das Wichtigste. Und wenn Sie sich die Beschlüsse der letzten Jahre anschauen, dann werden Sie vieles darin finden, was sich eben in den Gesetzen oder in entsprechenden Beschlüssen auch der Gesamtfraktion wiederfindet. Ich nenne da zum Beispiel die Koppelung der Kindergeldzahlung von EU-Ausländern an das Herkunftsland. Ein Vorschlag, der vor, ich glaube, 2 Jahren von uns eingebracht wurde, damals dann auch geprüft wurde, und von der SPD nicht akzeptiert wurde. Mittlerweile, in den letzten Monaten oder Wochen, hat sich der Parteivorsitzende der SPD sogar mit diesem Vorschlag angefreundet. Es dauert also manchmal ein bisschen länger. Oder auch Beschlüsse zur Eindämmung des sozialen Missbrauchs von EU-Ausländern in Deutschland. Da haben wir konkrete Vorschläge gemacht, die auch dann umgesetzt wurden. Und so können Sie verschiedene andere Beispiele auch nennen, die von damals Kreuth aus in die politische Diskussion eingebracht werden. Und gerade jetzt ist es uns so wichtig, dass wir mit unseren Vorschlägen zur inneren Sicherheit auch nicht bei Seon stehen bleiben, sondern dass sie konkret umgesetzt werden. Ich bin sehr dankbar, dass in weiten Bereichen, beispielsweise bei der verstärkten Videoüberwachung oder bei der verstärkten Abschiebung von ausreisepflichtigen Asylbewerbern, bei der Verlängerung der Abschiebehaft für Gefährder beispielsweise, dass wir da auch gemeinsam mit dem Bundesinnenminister und der CDU marschieren können. Und hoffe sehr, dass die SPD, die jetzt in den letzten Tagen ja da ein bisschen signalisiert hat, dass sie da auch mitmachen könnte, diesen Worten auch Taten folgen lässt. Die SPD werden wir in diesen Fragen mitfordern.
Videoüberwachung ist so ein Stichwort, Sie haben es angesprochen, was auch in diesen Papieren steht. Die CSU will da mehr Videoüberwachung im öffentlichen Raum. Warum denn eigentlich? Es gibt eine Antwort der Bundesregierung, zu der ja auch die CSU gehört, auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag. Und aus der geht hervor, Videoüberwachung hat keine Anschläge verhindert. Warum wollen Sie da trotzdem noch mehr Bürgerrechte einschränken?
Es geht bei der Videoüberwachung auch darum, Taten aufzuklären und damit indirekt auch zur Verhinderung anderer Taten oder ähnlicher Taten beizutragen. Aber auch die Aufklärung ist schon wichtig. Sehen Sie, bei all den, auch in Berlin jetzt wieder, bei all den Vorkommnissen, bei denen Menschen zu Schaden kommen, fragt man sich dann hernach, wer hat denn Privataufzeichnungen gemacht? Wer hat mit Handy fotografiert? Wer hat ein Video mit einem privaten Handy gemacht und kann dieses dann für die Strafverfolgung zur Verfügung stellen? Ich finde, das kann es nicht sein, sondern wenn wir Straftaten aufklären müssen, dann müssen auch die entsprechenden technischen Möglichkeiten für die Sicherheitsbehörden vorhanden sein.
Aber wo muss da auch mal eine Grenze gezogen werden? Wir leben ja gerade in einer Zeit, wo Sicherheit das ganz große Thema ist. Und gerade für die CSU ist das eigentlich schon immer ein wichtiges Thema, die innere Sicherheit. Aber das geht ja auch immer einher mit einer Einschränkung von individuellen Freiheiten, Stichwort informationelle Selbstbestimmung. Also wo ist die Grenze, dass wir nicht noch weiter in Richtung Polizeistaat gehen, wo auch die CSU sagt, bis hier und nicht weiter? Oder gibt es für die CSU diese Grenze gar nicht und sie sagen, alles, was der Sicherheit dient, ist letztlich legitim?
Ich bin mir durchaus bewusst, dass wir in unserem Rechtsstaat immer wieder abwägen müssen zwischen der Sicherheit der Menschen auf der einen Seite und der Freiheit und den Datenschutz Bedenken auf der anderen Seite. Das muss immer wieder austariert werden. Aber in Zeiten, in denen sich die Kriminalität und die Terrorgefahren mehren, wie wir es gerade jetzt haben, müssen wir dem Gedanken der Sicherheit einen größeren Stellenwert beimessen. Und es kann nicht sein, dass von technischen Möglichkeiten die Täter, die Kriminellen, die Terroristen zwar Gebrauch machen können, aber nicht die Sicherheitsbehörden. Das ist nicht in meinem Verständnis ein Gleichgewicht der Kräfte.
Der Bundesinnenminister hat heute angekündigt, mehr Kompetenzen beim Thema Sicherheit beim Bund zu bündeln. Können denn selbstbewusste Bayern mit solchen Vorschlägen was anfangen?
Ich glaube, dass diese Vorschläge der Zuständigkeitsverlagerung zwischen Bund und Ländern jetzt nicht vorrangig sind. Wir sollten uns darauf konzentrieren, erstens über Vollzugsdefizite nachzudenken, zu analysieren, sind die Gesetze auch gut angewandt worden, ist alles an Daten ausgetauscht worden, was notwendig ist. ist gut koordiniert worden und dergleichen. Und zum Zweiten auf Rechtslücken auch das Ganze zu überprüfen. Wir sollten nicht unsere Zeit jetzt damit verschwenden, Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern neu zu regeln. Dafür ist jetzt die Zeit nicht gegeben.
Sie hören HR Info das Interview mit Gerda Hasselfeld, Chefin der CSU-Landesgruppe, also der Bundestagsabgeordneten der CSU. Machen wir zwischendurch so eine kleine Schnellantwortrunde. Bitte immer nur ganz kurz antworten. Keine Freiheit ohne Sicherheit.
Beides gehört zusammen.
Keine Sicherheit ohne Freiheit?
Sicherheit und Freiheit sind zwei Seiten derselben Medaille.
Berlin braucht Bayern.
Berlin braucht Bayern, ja, das ist richtig.
Bayern braucht Berlin?
Auch das.
Die CSU muss das Christliche und das Soziale aus ihrem Namen wieder stärker betonen.
Wir sind eine christliche und soziale Partei. Die Menschen stehen bei uns im Mittelpunkt.
Kommen wir noch mal zu Ihrem Job. Seit 6 Jahren führen Sie die Landesgruppe. Sie sind damit auch sowas wie die oberste CSU-Vertreterin in Berlin. So eine Art Statthalter, habe ich eingangs gesagt. Denn der Parteichef, der spielt ja in der Bundespolitik formal zumindest keine Rolle, es sei denn, es ist ein Koalitionsausschuss. Das ist kein einfacher Job. Vorher waren Sie Vizepräsidentin des Bundestags. Da geht es naturgemäß ein bisschen ruhiger zu. Der Parlamentspräsident, der hat Ihnen bei Ihrem Wechsel 2011 in die neue Position damals schon prophezeit, was da auf Sie zukommen könnte. Hören wir mal ganz kurz Norbert Lammert.
Liebe Frau Hasselfeld, ich bin nicht völlig sicher, ob es im neuen Amt so schön wird, wie es im alten war. Umso herzlicher sind meine guten Wünsche für die neue übernommene Aufgabe.
Hatte Norbert Lammert recht?
Die neue Aufgabe ist auf jeden Fall spannender und anstrengender. Damit hat er recht.
Als eine Politikerin mit großer Integrationskraft hat sie Horst Seehofer bei ihrem Amtsantritt damals als Landesgruppenchefin gelobt. Ich erlebe sie in Berlin als Hauptstadtkorrespondent als eine ruhige, sachliche Politikerin, die nicht so poltert wie viele andere in der CSU. Ein Kollege hat die CSU mal Testosteronpartei genannt. Wie schafft man es da, mit diesem Politikstil sich trotzdem durchzusetzen, was Ihnen ja offensichtlich gelingt?
Meine Devise ist, das Amt ist wichtig. Nicht ich bin wichtig. Und deshalb kann ich meine Arbeit konzentrieren auf die Führung dieses Amtes.
Ist das was Sie auch von zu Hause aus schon gelernt haben? Sie sind ja sozusagen familiär vorbelastet, in Anführungszeichen. Ihr Vater war Bürgermeister, saß später für die CSU im Bundestag. Ihr Mann auch. Ihr Bruder tut es aktuell. Hilft einem das in der Politik, wenn die Politik immer so zum Leben dazugehört hat?
Ich glaube schon, dass ich einen damit sehr realistischen Blick in die politische Arbeit bekommen habe. Und mein Vater hat mir noch mitgegeben, nirgends wie in der Politik ist Hosianna und kreuzigt ihn so nah beieinander. Das heißt, sich über Lob zwar kurzfristig freuen, aber das nicht zu wichtig zu nehmen und auch über Tadel sich nicht allzu lange grämen.
Sie haben diesen Job als Chefin der Landesgruppe vor allem im vergangenen Jahr auch immer mehr als Vermittlerin ausüben müssen, weil das Verhältnis der Schwesterparteien CDU und CSU schwierig war das ganze Jahr über. Sie sind da in Berlin oft so etwas wie der Puffer zwischen den beiden Parteivorsitzenden gewesen, die beiden ja auch persönlich ein schwieriges Jahr miteinander hinter sich haben. Jetzt in den Wahlkampf will man trotzdem gemeinsam ziehen. Wie wollen Sie da die Kurve kriegen?
Ich will meinen Beitrag dazu leisten, dass wir gemeinsam Erfolg haben und ich bin auch zuversichtlich, dass uns dieses gelingt.
Aber es gibt ja immer noch ungelöste Konflikte. Also wahrscheinlich können Sie das Wort selber kaum noch hören, aber die Obergrenze, wie man damit im Wahlkampf umgeht, das ist ja im Prinzip immer noch nicht gelöst. Ihr Parteichef, der hat sogar zwischen den Jahren angedroht, den Friedensgipfel mit der CDU im Februar in München platzen zu lassen. Also wie kommt man jetzt aus diesem Angriffsmodus wieder raus? Ist das was vielleicht auch hier in Seon gelingen kann, diesen Schalter umzulegen?
Wir haben in dieser Frage in der Tat noch Gesprächsbedarf zwischen CSU und CDU und wir führen diese Gespräche, so wie man das unter Schwestern tut, sehr offen und ehrlich, deutlich, aber immer in dem Gefühl, dass wir gemeinsam in einem Boot sitzen und die gemeinsame Aufgabe haben, für die Menschen im Land zu sorgen.
Gerda Hasselfeld, Mitglied des Parteivorstands der CSU, heute zu Gast in HR Info das Interview. Machen wir noch mal ein kleines Spielchen. Stellen wir uns vor, Sie gehen in ein Restaurant, es ist nur noch ein Tisch frei mit zwei Plätzen für Sie und eine Begleitung. Und Sie müssen sich entscheiden, mit wem Sie den Abend verbringen wollen, mit wem Sie ein schönes Abendessen zusammen verleben wollen. Wen wählen Sie aus? A. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel, B. Ihren Parteivorsitzenden Horst Seehofer, C. Sigmar Gabriel, der auch zur Großen Koalition gehört. Oder sagen Sie D. Ich will mit gar keinem Politiker zu Abend essen?
Also zunächst kommt es natürlich darauf an, mit wem ich gerade den intensivsten Gesprächsbedarf habe. Das ist ja nicht jeden Tag gleich. Aber wenn das keine Rolle spielt, dann plädiere ich für meinen Parteivorsitzenden.
Warum?
Weil er immer ein interessanter Gesprächspartner ist und ihm und ich ihm bei der Gelegenheit gerade unter vier Augen auch alles sagen kann und er mir alles sagen kann, was er auf dem Herzen hat. Und diese Gespräche waren bisher immer sehr wohltuend.
Und da geht es auch schon mal deftig zur Sache, kann man das so sagen?
Wir kennen uns seit, ich glaube, 30 Jahren, seit ich im Bundestag bin, haben teilweise sogar im gleichen Ausschuss gearbeitet. Wir kennen uns sehr gut, können uns gegenseitig einschätzen und deshalb gibt es da auch keinen großen Streit, sondern eine durchaus angenehme Zusammenarbeit, auch angenehme Gespräche, die offen sind, die ehrlich sind, wo jeder den anderen auch akzeptiert in dem Charakter, in dem Wesen, was ihn auszeichnet.
Man sagt ja, Sie sind eine der wenigen, von denen sich Horst Seehofer noch was sagen lässt. Können Sie das bestätigen?
Ich weiß jetzt, so genau habe ich die Psyche meines Parteivorsitzenden noch nicht untersucht. Ich kann nur von mir aus sagen, ich habe einen guten Zugang zu ihm. Und wir besprechen auch all das, was wir zu besprechen haben, in einer guten Atmosphäre.
Gerda Hasselfeld in HR Info, das Interview. Blicken wir auf das Wahljahr. Die Union will ja ohne Koalitionsaussage in den Wahlkampf gehen. Aber es ist ja kein großes Geheimnis, dass weder die Schwarzen noch die Roten gesteigerte Lust haben, die Große Koalition fortzusetzen. Aber letztlich geht es ja in der Politik darum, wie organisiere ich Mehrheiten? Wie kann ich dann meine Inhalte umsetzen? Sie haben schon gesagt, Rot-Rot-Grün, das ist der Gegner, den wir jetzt bekämpfen müssen. Da gibt es aber die Grünen, die ja auch eine mögliche Option noch sind, je nachdem, wie die Wahl dann ausgeht. Und Sie haben da auch ganz persönliche Erfahrungen. Wir haben schon über Ihre politische Familie gesprochen. Zu der gehört auch eine Stieftochter, die mal für die Grünen in den Bundestag wollte. Sie sind ja nach der Wahl dann selbst nicht mehr in Verantwortung. Aber was können Sie Ihren Nachfolgern raten? Taugt das was mit den Grünen?
Also ich bin weit davon entfernt, jetzt ein knappes Jahr vor der Bundestagswahl Koalitionsgedanken näher zu spielen. Wir haben jetzt eine ganz andere Aufgabe, nämlich dafür zu sorgen, dass CDU und CSU eine gute Mehrheit bekommen. Wir haben die Aufgabe, die Populisten so klein wie möglich zu halten. Denn das, was vor uns liegt, international und national, das erfordert volle Konzentration und Ernsthaftigkeit und nicht nur, so wie die Populisten das gerne haben, einfache, nicht realisierbare Antworten, wenn überhaupt Antworten, und erfordert von uns eben seriöse Arbeit. Wir müssen an unseren Konzepten arbeiten und daran arbeiten, die Wähler davon zu überzeugen, dass sie CDU, CSU wählen sollen. Alles andere ergibt sich nach der Bundestagswahl.
Wenn die dann rum ist, wenn dann die Zeit nach der Wahl ist, dann sind Sie nicht mehr auf diesem Posten, auf eigenen Wunsch hin. Wer soll es denn dann machen?
Ach, es gibt mehrere, die gut geeignet sind für diese Position. Und da wird man sehen, wie sich die verschiedenen Positionen dann verteilen. Ich habe keinen Favoriten, aber ich weiß, dass mehrere gut geeignet sind.
Ohne Namen zu nennen, welche Fähigkeiten braucht denn eine Person, diesen Job gut zu machen?
Ich glaube, dass man das gar nicht so abstrakt sagen kann, sondern es hängt immer von der Situation ab und den Persönlichkeiten, die sich zur Verfügung stellen und die gerade zu diesem Zeitpunkt auch für dieses Amt da sind. Grundsätzlich allerdings sollte natürlich Führungsfunktion ausüben können, das heißt auch Talente in der Landesgruppe entdecken und fördern können. nicht alles alleine machen können. Er sollte durchsetzungsstark sein, argumentativ stark sein, um in der Koalition dann auch Inhalte durchsetzen zu können. Es sollte wie das jeder Politiker sein sollte, nah an den Menschen sein, die Befindlichkeit der Menschen auch spüren können und letztlich Freude an der politischen Arbeit haben, auch am politischen Streit haben. Auch wenn ich gelegentlich als arg harmoniebedürftig hingestellt werde, ich habe schon Streit. Lust, nicht um mir selber willen und nicht um des Streits willen, sondern wenn es um die richtigen Antworten geht. Und dieses zum Ausdruck zu bringen, das ist, glaube ich, ganz wichtig für einen Landesgruppenvorsitzenden. Und er sollte auf jeden Fall die bayerische Heimat nicht vergessen. Denn das, was uns in Berlin so stark macht, das ist die Geschlossenheit der CSU, die auch daher kommt, dass wir eine gemeinsame bayerische Heimat haben, die wir in Berlin repräsentieren.
Wie schafft man das, diese Rückkopplung an die Heimat zu haben? Sie sind ja selber auch schon seit 30 Jahren erst in Bonn, dann in Berlin und machen in der Hauptstadt immer Politik für die CSU. Wie gelingt es da trotzdem, das Ohr nah an der Basis zu haben?
Nun, ich arbeite in Berlin, ich schlafe während der Woche in Berlin, aber ich lebe, wenn ich das so sagen darf, eigentlich in Bayern. Das heißt, also, wenn es irgendwie zeitlich möglich ist, bin ich bei meiner Familie in Bayern, bin im Wahlkreis und dort auch nicht nur zu Hause und schon gar nicht vom Fernsehapparat, sondern bei den Menschen im Wahlkreis, bei den Betrieben, bei den Parteiveranstaltungen, bei Einrichtungen im sozialen Bereich, überall dort, wo man das Leben erlebt. Und das gibt einem die Kraft, das dann auch in Berlin umzusetzen.
Was ist für Sie politisch das Wichtigste, was Sie sich noch vorgenommen haben bis zum Ende Ihrer Amtszeit? Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, das müssen wir noch durchkriegen?
Ich möchte gerne dazu beitragen, dass wir den Wahlkampf erfolgreich bestehen. Dass wir wieder, und zwar nicht irgendwie, sondern mit der Bundesregierung, die getragen wird von der CDU und CSU-Mehrheit, in Berlin regieren, dass die Handschrift von CSU dabei auch deutlich erkennbar wird. Da will ich meinen Beitrag leisten.
Vervollständigen Sie mir zum Schluss bitte noch einen Satz. Wenn ich abtrete, soll mit mir in Erinnerung bleiben?
Dass ich mich für das Land und die Menschen eingesetzt habe.
Sagt Gerda Hasselfeld, Chefin der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag. Das war HR Info, das Interview. Weitere Informationen zur Sendung und den Podcast zum Nachhören finden Sie auf hrinforadio.de. Mein Name ist Christoph Schild.